Herzlich willkommen zum Freund-die-Spitz-Literatur-Podcast, Folge 198. Es trennen uns noch zwei Folgen von der 200. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir der wunderbar verkabelte Max Brinkmann.
Hallihallo.
Heute, wie versprochen, unsere zweite Verlagsvorschau für den Herbst 2025 und zwar in der Kategorie Belletristik. Letzte Woche haben wir uns ja schon die Sachbücher genauer angeschaut. Da war einiges dabei. 17 Titel waren es bei mir, plus die, die noch dazugekommen sind von Max Lister. Das waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Also 22 insgesamt. Doch recht ergiebig. Und heute wollen wir uns mal anschauen, ob die Belletristik ebenso viel abliefert, ob da ebenso viele gute Titel dabei sind und ob wir am Ende zu dem Schluss kommen, dass der Herbst 2025 eher eine Jahreszeit für sehr viele sehr gute Sachbücher ist oder aber doch vielleicht für das ein oder andere belletristische Buch zum Schmökern. An dich, lieber Max, die Frage: Wie hast du so als kleine Vorausschau die Belletristik-Verlagsvorschauen empfunden dieses Mal?
Aus meiner Sicht besser als im Frühjahr, aber trotzdem der Fokus auf eher Älteres.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich hatte im Frühjahr in der Vorschau Belletristik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titel. Hinter zwei von diesen Titeln steht der Name Alex, weil ich die nur mit aufgeschrieben habe, weil es eine Erwähnung für Alex war. Also das Frühjahr war echt miserabel und dementsprechend hatte ich sehr große Hoffnung eben jetzt auf den Herbst. Ich bin gespannt. Und damit wir das gar nicht so sehr in die Länge ziehen, würde ich sagen, fangen wir direkt an. Mein erster Verlag wäre Anaconda. Welcher ist es bei dir?
Da kann ich dir den Vortritt lassen.
Du hast bei Anaconda nichts mit?
Nein.
Wo wir gerade bei älteren Titeln waren. Der True Crime Hype wird mal wieder ein bisschen gefüttert. Leben und Taten der berühmtesten Straßenräuber, Mörder und Spitzbuben Englands von Anselm Schlösser. Fand ich einfach nur eine Honorable Mention. Der Hype läuft weiter, weil ich habe mir, glaube ich, ein bisschen weiter unten noch aufgeschrieben, was die aktuellen Trends so sind. Und True Crime hält sich ganz stabil. Aber mein erster Titel ist ein alter Bekannter, ein wirklich alter Bekannter. Die Kunst, gut zu leben. Traktate, Dialoge und Briefe aus den Moralia von Plutarch. Erscheint bei Anaconda mal wieder am 18.02. für 8 Euro, 288 Seiten. Plutarch geht immer, kann man immer mal machen. Platon ist auch dabei. Also so die Klassiker findet man. Für Alex habe ich gefunden von Franz Kafka. Auch du hast Waffen, Aphorismen, Briefe und Notizen. Das könnte für ihn ganz interessant sein, 6 Euro. Und dann, du hattest das, glaube ich, in der Sachbuchfolge erwähnt, Jane Austen Overall. Bei Reklam vor allen Dingen, hast du, glaube ich, gesagt, ne?
Yep.
Macht natürlich der Anaconda Verlag mit. Jane Austen auch da gut vertreten. Die Ausgaben sind aber schön. Und bei diesen Ausgaben gibt es auch von Fjodor Dostojewski Weiße Nächte mit der Erzählung Die Sänfte. Sind nur 176 Seiten für 8 Euro. Kann man mal machen. Soll eine tolle Erzählung sein. Aber auch George Orwell wird neu aufgelegt. Dracula, Das Bildnis des Dorian Gray. Alles in dieser Richtung.
Thomas Mann.
Zu dem wollte ich nämlich jetzt noch kommen, genau. Für all diejenigen, die sich sagen, die Fischer-Ausgaben sind schön, aber mir zu teuer. Und ich hätte trotzdem gerne ein Hardcover-Buch. Schaut mal beim Anaconda Verlag. Dort gibt es für 13 Euro zum Beispiel den Zauberwerk. Die Buddenbrooks für 10 Euro etc. Das sind alles Tod in Venedig und so weiter. Das sind schöne Ausgaben.
Ja, aber Tod in Venedig für 5.
Ja. Ja, ja. Und das
also wirklich einen schmalen Taler.
Richtig. Und das sind schöne Ausgaben. Und dadurch, dass es ein deutscher Autor ist, müsst ihr auch dort nicht die Angst haben, irgendeine komische Übersetzung zu bekommen. Das heißt, ihr habt den Originaltext. Und damit ist es quasi egal. Das heißt, wer diese Bücher wirklich von schmalen Taler haben will, in einer schönen Ausgabe, schaut beim Anaconda Verlag mit rein. So, da gibt es natürlich auch diese gesammelten Werke für 15 Euro, so 1000 Seiten. Kann man auch machen, wenn man sagt, ich hätte lieber alles gern en bloc. Genau, das war aber schon der Anaconda Verlag, den wollte ich eben nur mit erwähnen, weil da eben so ein paar Klassiker mit dabei sind. Ansonsten geht es bei mir mit dem Aufbau Verlag los.
Dann kann ich dir nochmal den Vortritt lassen.
Ah, möchtest du? Okay. Der Aufbau Verlag, da habe ich einmal Sayaka Murata, Schwindende Welt. Sayaka Murata ist Japanerin, da komme ich nämlich gleich zu einem der Trends. Damit hat sie erstmal wenig zu tun, aber in irgendeiner Verlagsvorschau stand drin, dass die aktuellen Trends Japan sind. Das merkt man auch. Japan ist gerade wieder en vogue, sowohl von seinen Mustern als auch Autorinnen und Autoren etc. Japan Healing Fiction und die heilsame Kraft der Bücher. Deswegen kommen jetzt solche ganz vielen, so richtig viele Feel-Good-Bücher, so, keine Ahnung, Fräulein, irgendwas und die Bibliothek und es passiert nichts in diesen Geschichten. Es ist einfach eine schöne Welt, keine Konflikte, einfach alles eben Healing-Fiction. Ein Trend der aktuellen Zeit. Hat aber erstmal überhaupt gar nichts mit Sayaka Murata zu tun, außer dass eben sie Japanerin ist. Das Buch, das sie hier verfasst hat, stellt sich der Frage einer Gesellschaft, in der die Reproduktion nur noch über künstliche Befruchtung funktioniert und das sozusagen eine soziale Norm ist, sein Kind via künstlicher Befruchtung zu zeugen. Also ein bisschen auch, wie es bei Gattaca zum Beispiel war, dem Film. Und die Protagonistin Amane hat mit Entsetzen festgestellt, dass ihre Eltern kopuliert haben, um sie zu zeugen. Und sie geht dem Ganzen dann nach und sucht sich so ein bisschen den, wie es früher war, wie das mit der Liebe war und wie dieses Konzept funktioniert. Also schaut sozusagen aus einem anderen Blickpunkt auf unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir Kinder zeugen und beziehungsweise wie wir uns vermehren und was Romantik ist und wie sinnvoll es ist, sich von der Medizin da komplett abhängig zu machen oder wie unsinnvoll. Klang ganz interessant, und auf jeden Fall einen Blick wert. Und Nummer 2 war eine Empfehlung eigentlich für dich oder beziehungsweise etwas, wobei ich an dich denken musste. Und zwar von Władysław Raymond, Das gelobte Land.
Das ist ein anderer Verlag, das ist nicht der Aufbauverlag.
Gehört aber mit zum Aufbauverlag.
Ja, aber das ist die andere Bibliothek.
Das ist die andere.
Die habe ich natürlich auf dem Zettel.
Ah, okay. Ja. Ist aber
ja, ist in dem den kann man natürlich trotzdem nehmen.
Beim Aufbauverlag mit drin. Deswegen jedenfalls in der Vorschau mit drin. Und habe ich nicht explizit abgeteilt. Du hast natürlich vollkommen recht. Aber das Buch hast du dementsprechend mit auf deinem Zettelchen.
Ja, ein polnischer Nobelpreisträger von 1924. Mhm. Das ist quasi wie für mich geschaffen. Ob das Buch was kann, weiß ich nicht, aber ich mag diese Ausgaben von Die andere Bibliothek. Das sind so schöne,
ja,
unfassbar teure Bücher. Ich freue mich drauf.
66 Euro für 852 Euro. Seiten. Also das hat schon so mein
Messestil. Ansonsten wäre es ein guter Deal. Du gibst 60 Bücher aus und kriegst 850 zurück. Würde ich jederzeit machen. Würde ich dreimal machen.
Ja, findet sich auch immer was man ausgeben kann. Das Cover, also das sieht auch toll. Es ist wirklich eine wunderschöne Ausgabe. Klingt auch spannend. Spielt in Lodz.
Lodz?
Ja, da musste ich, rang ich mir ein Lächeln ab. Genau, ansonsten war es das bei mir im Aufbau Verlag, soweit ich weiß. Ja, genau. Dann du.
Ich hätte noch B wie Bastei, Lübbe. Hm. Habe ich schon mal angesprochen, aber natürlich mein Highlight diese Saison, The Secret of Secrets von Dan Brown. Must Buy. Ja, freue ich mich schon drauf.
Ich bin sehr gespannt, was du davon sagst, also was du dazu sagst. Ich bin bei Dan Brown also schon eine ganze
schon
Weile
aus. Sieht schon mal sehr cool aus. Ja, aber es ist ein Robert Langdon Buch. Catherine Solomon ist wieder mit am Start. Die war, glaube ich, bei Illuminati mit in der Handlung dabei.
Ja.
Und hat Robert Langdon begleitet. Und diesmal geht's nach Prag.
Das ist natürlich wunderschön, ja.
Und du weißt doch, ich lese das nicht als literarisches Werk, sondern als einen Reiseführer.
Ja.
Und da macht es bestimmt Spaß. Und das Gute ist, es sind 800 Seiten. Das heißt, ich werde
ein Wochenende,
ein bis zwei Tage brauchen. Kann quasi schon mal üben, wie das ohne Schlaf ist. Also das ist, ja.
Robert Langdon,
viel Schönes dabei.
Ein Symbolforscher aus Harvard begleitet seine Freundin Catherine Solomon nach Prag. Catherine bereitet die Veröffentlichung eines Buches vor, das bahnbrechende Entdeckung über die wahre Natur des menschlichen Bewusstseins offenbart. Doch ein brutaler Mord stürzt die Reise in ein unvorhersehbares Chaos und Catherine verschwindet plötzlich ebenso ihr Manuskript. Langdon sieht sich fortan einer mächtigen Organisation gegenüber und wird von einem unheimlichen Angreifer verfolgt, der aus Prags ältester Mythologie entsprungen zu sein scheint und nur ein Ziel verfolgt. Gnadenlose Rache.
Aber das ist ein Mix aus Sakrileg.
Mhm.
Der verfolgt Silas ihn.
Ja.
Na, dieser
Albino.
Albino. Und natürlich die Veröffentlichung eines Buches, das total crazy ist, war Lost Symbol.
Mhm.
Na, da geht es ja auch um das.
Brutaler Mord.
Und
haben wir auch.
Brutaler Mord. Gut, das haben wir eigentlich immer dabei.
Das ist
klar.
Immer Klassiker.
Was ich sagen möchte, die Handlung ist völlig egal. Wen interessiert denn hier die Handlung? Ich will es trotzdem haben und ich finde, dass das Buch mit dem roten Randschnitt schon ziemlich hübsch ausschaut.
Das sieht allgemein ganz hübsch aus, ja. Ich muss zugeben, ich habe Lübbe aber einfach komplett übersprungen. Weil das so ein Verlag ist, da weiß ich, kommt normalerweise Sebastian Fitzek um die Ecke und ansonsten nichts.
Ist der Bastei Lübbe? Ich dachte, der ist Drömer.
Ah, stimmt, der ist Drömer. Du hast recht. Dann war der aber mal bei Bastei Lübbe, oder?
Das weiß ich nicht.
Ah, ich habe den immer in die Lübbe
aber geschrieben.
Ja. Aber
das war auf jeden Fall das Buch, was ich vom Bastei Lübbe habe oder was da bei mir auf dem Zettel ist. Ja, das ist schon in Ordnung.
Ja.
Bei mir ginge es dann mit D.
Wie DTV?
Wie Dora weiter. Ja, aber da haben wir gleich das gleiche Buch.
Ich habe zwei beim DTV.
Okay, ist nur eins.
Jetzt muss ich nur gucken, dass ich den richtigen finde. Also, ich vermute mal. Naja, gut, jetzt ist die große Frage, welches von beiden du da hast. Ich hätte jetzt spontan gesagt, du hast natürlich den neuen Sapkowski.
Natürlich.
Ich bin ein bisschen hyped. Als die Ankündigung kam, dass Andrzej Sapkowski ein weiteres Witcher-Buch vorlegt, diesmal gewissermaßen spielend vor der anderen Handlung, also vor Ciri und Co., sozusagen dem jugendlichen Herr Geralt von Riva, war es ein No-Brainer. Ich überlege auch gerade, ob ich meinen Joker für dieses Jahr nochmal umswitche und das eigentliche Buch rausnehme, damit wir den Witcher dieses Jahr nochmal machen können und unsere Flieder- und Stachelbeeren-Folge oder Reihe weiterführen können. Habe ich richtig, richtig große Böcke drauf. Ja. Außerdem ist das mein Fantasy-Autor, der wieder abliefert. Der nicht nur à la George R. R. Martin sagt, ja, ich schreibe schon seit 450 Millionen Jahren jetzt an meinem nächsten Band und dann kommt einfach immer nichts. Gibt es übrigens noch einen zweiten Autor, bei dem ich ein bisschen enttäuscht war, dass da noch nichts kam. Ja. Allgemein, und das wollte ich
hätte aber noch, ja.
Ich wollte noch kurz zur Fantasy allgemein sagen, ich habe mich ja wieder durch fast sämtliche Fantasy-Programme gequält. Weil ich möchte dieses Genre nicht aufgeben. Es gibt viel zu viel gute Fantasy, theoretisch. Oder es gab viel zu viel gute Fantasy, als dass ich das links liegen lassen könnte. Mittlerweile haben die Verlage ja das Genre Romantasy, das gibt's einmal, und dann gibt's noch das Genre Fantasy. Und beides steht in der Verlagsvorschau oder in den meisten Verlagsvorschauen. Und was mich mittlerweile richtig ankotzt, ist, dass bei beiden das Gleiche drin ist. Man kriegt zwar die neue Überschrift, also scrollt runter, scrollt durch den ganzen fliederfarbenen Romantasy-Kram, kommt dann zur Fantasy und dort begegnet einem das Gleiche, die gleichen Geschichten. Selbst mit den gleichen Überschriften wie, ja, ein neuer Klassiker der Romantasy, wo ich sage, ja, warum ist das denn hier in dieser Kategorie gelandet? Das macht es echt schwer, gute Bücher zu finden. Und es ist kaum mehr High-Fantasy vertreten, also High-Fantasy à la eben George R. R. Martin oder Tolkien oder irgendwas in der Art. Echt düster. Deswegen war der Witcher ein schöner, kleiner Lichtblick. Jetzt du.
Haben wir den Titel schon genannt?
Weiß ich gar nicht. Der Kreuzweg der Raben.
Kreuzweg der Raben.
Kreuzweg, genau. Der Raben.
Also ich hätte noch ein paar Honorable Mentions, ja, die jetzt nicht auf meiner Liste gelandet sind, aber bei denen ich sage, die sind schon interessant beim DTV-Verlag.
Hau mal raus.
Da wäre zum einen ein neues Buch von Max Gold mit dem klangvollen Titel Aber. Das ist so ein Sprachkünstler, das macht eigentlich ganz viel Spaß, da kann man mitarbeiten. Dann Joy Williams hat ein Buch vor ein paar Jahren rausgebracht, das heißt einfach nur Stories, jetzt kommt Stories 2.
Das war das zweite.
Finde ich cool, einfach nur ein paar kleine Erzählungen, in dem Fall 17 davon. Finde ich eigentlich ganz cool und der erste Band war wirklich interessant. Und eine unterschätzte Autorin, nämlich Helga Schubert, die ein Buch vom Aufstehen vor ein paar Jahren herausbrachte, das auch so aus Erzählungen bestand. Und jetzt kommt auch mit einem wunderhübschen Cover Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang. Finde ich auch interessant, ist aber für mich nur eine Honorable Mention. Weiß ich noch nicht, ob ich mir das kaufe. Das wird aber beides ziemlich wahrscheinlich im literarischen Quartett besprochen werden. Dementsprechend warte ich ab, was die Kritik dazu sagt.
Jupp, denke ich auch. Stories hat es bei mir direkt drauf geschafft, weil ich den ersten Teil hatte ich meiner Mutter geschenkt und die war total begeistert davon. Deswegen Stories 2 wird da quasi direkt hinterher folgen. Und ich habe noch etwas, eine Autorin, die wir jetzt schätzen und lieben gelernt haben. Rebecca Yarros. Autorin der Flammengeküsst-Reihe. Hat mal wieder irgendwas geschrieben. Ist auch vollkommen egal, was sie geschrieben hat. Wichtig ist, was oben drüber steht. Und ich hatte ja schon bei unserer Frühjahrsbesprechung gesagt, da ging es um Tropes. Da hatten wir das ganze Thema Tropes. Und jetzt ist quasi die Krone obendrauf gekommen. Denn über diesem Buch steht gefühlvolle Second-Chance-Fake-Dating-Romance. Es wird alles in Worte gegossen. Second-Chance-Fake-Dating-Romance ist also jetzt scheinbar ein Genre für das Buch ist so hochspezialisiert auf dieses Thema. Und dabei hat es mich kurz ein bisschen ausgehoben. Das wollte ich nur an dieser Stelle mal erwähnen. Also für all diejenigen da draußen, die auf Second Chance Fake Dating Romance stehen. Wenn ihr auf First Chance Dating Fake Dating Romance steht, müsst ihr euch ein anderes Buch suchen. Wichtig ist auch das Fake Dating. Also meine Vorstellungskraft reicht auch nicht wirklich aus, mir darunter was vorzustellen. So, das war es aber dann auch schon dazu. Mehr Worte möchte
ich doch nicht so gemein.
Nicht verschwenden. Zu Rebecca Yarros zu gegebener Zeit mehr. Ja. Yeah. Du bitte. Was kommt bei dir als nächstes?
Ich bitte?
Ja.
Mein nächster Verlag. Wir waren jetzt bei D.
Ja.
Dumont
was gefunden? Fischer.
Nee, Dumont habe ich nichts.
Ja, ich auch nicht. Der enttäuscht, das ist zum Beispiel eine Enttäuschung. Der enttäuscht mich jetzt schon die dritte Verlagsvorschau in Folge.
Na, sie haben ja jetzt sogar ihre Hauptautorin verloren.
Ja. Ach so, Caroline Wahl.
Caroline Wahl ist stimmt. Nicht mehr da.
Die ist jetzt bei Rowohlt, ne? Zu der kommen wir dann später.
Genau, deswegen war nicht das, was ich mir gewünscht habe.
Dann Fischer, bitte.
Fischer Verlag. Beim Fischer Verlag habe ich eine ganz besondere Ausgabe, nämlich eine wunderhübsche Ausgabe von Buddenbrooks.
Yep.
Da muss ich sagen, das Positive ist, meine Frau hört die Verlagsvorschau nicht. Dementsprechend kann ich sagen, ist schon vorbestellt.
Was kostet das Ding? Ich habe ja, wie gesagt, diese komische Fischer Präsentation. Da steht kein Preis dabei.
68.
Das Buch habe ich aber noch nicht.
Und die Ausgabe ist viel hübscher als das vom Zauberberg. Die fand ich nämlich nicht so hübsch. Deswegen habe ich die vom Zauberberg quasi ausgelassen. Und
die haben auch so eine Schmuckschuber-Ausgabe gemacht?
Ja, eine wirklich hübsche. Aber ein anderes Buch, was übrigens im Dumont Verlag, das habe ich vergessen, das hätte man reinschneiden müssen, verdammt nochmal.
Was denn?
Da kommt ein Sachbuch, nämlich von Axel Hacke, Wie fühlst du dich?
Ja, nach Auer, ne? Das war das letzte.
Genau, aber Aua war richtig cool, habe ich sehr gern gehört und gelesen. Wir waren ja bei einer Lesung von ihm in Dresden.
Ja.
Und ich habe es auch gern gelesen. Einfach ein cooles Buch.
Ja, ich bin auch bei der
Axel Heiterkeit. Axel Hacke enttäuscht nicht.
Nee, Axel Hacke ist cool.
Auch ein schönes Buch.
Ich wollte noch kurz zu Thomas Mann noch einen kurzen Zeitfact droppen.
Ja, bitte.
Zu dem Buch wird es eine exklusive limitierte Playmobil-Thomas Mann-Figur geben. Also die kann man extra kaufen.
Dazu ein weiterer Sidefact. Ja. Die hätte ich schon haben müssen eigentlich. Also es war quasi das Geschenk meiner Frau für mich, aber ist noch nicht verschickt worden. Mhm. Also ich warte noch immer, aber eigentlich hätte die schon am Mittwoch vor meinem Geburtstag da sein sollen. Jetzt habe ich zum Geburtstag bloß Van Gogh bekommen als Playmobil-Figur. Naja.
Ja. Gut, jetzt wieder zurück in Reihe und Glied. Also Axel Hacke zwischengeschoben, das war Dumont. Der stimmt, der schreibt ja bei Dumont. Ich bin noch bei der Heiterkeit. Die habe ich heute wieder ein bisschen im Bus gelesen. Die ist ein wunderschönes Buch. Ich mag diese Mischung bei ihm aus gut recherchiert und trotzdem gut erzählt und leicht erzählt vor allen Dingen.
Definitiv. Also er ist ein klassisch guter Schreiber und er kann auch hervorragend vorlesen.
Absolut.
Also das habe ich jetzt bei Auer mitbekommen. Ja. Das macht schon absolut Spaß. Da hört man auch gern zu. Und jemand, der in der Pause signiert.
Ja.
Das finde ich krass. Also er liest quasi, geht in der Pause an den Signierstand, unterschreibt die ganzen Bücher und geht von dem Signierstand kurzen Schluck trinken und macht weiter. Das finde ich absolut krass, wenn man sich überlegt, dass da ja, also ich finde es schon anstrengend, vor vielen Menschen zu lesen mit der Zeit. Und das einfach so tiefenentspannt wegzustecken, finde ich krass. Aber ja, das wäre es bei mir von Fischer habe ich noch ein zweites. Mhm. Nämlich, ich finde, einer der schönsten Titel dieses Jahres von Irene Solar. Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis. Original Titel klingt für mich etwas baskisch oder nee, katalanisch ist das sogar. Etwaig donar uls i vas mirar les tenebres. Also Tenebres müssen auf jeden Fall die Finsternis sein. Und das Spannende ist an der Sache, dass es so ja wieder bestimmte kulturelle Besonderheiten eines Landes und in dem Fall ist es das Katalonien beziehungsweise die Pyrenäenregion und dort Legenden mit Bürgerkriegsszenen, Märchen und anderen Sachen verwoben werden. Und ich weiß nicht, ob du das Cover gerade vor Augen hast.
Nope.
Es ist mega cool. Und es interessiert mich jetzt schon, ob das ein Original ist oder ob das irgendwie noch hergestellt wurde extra dafür.
Ja.
Aber ich finde es sehr cool. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das mal wieder so eine Autorin ist, bei der ich dann länger dranbleibe. Vielleicht wäre es auch was für einen Podcast, by the way. 256 Seiten, das wäre eigentlich klassisches Podcast-Format.
Schreib's mir mal, dann würde ich es mit auf die Liste packen.
Deal. Das wäre es bei mir von Fischer.
Bei mir würde es mit Hansa weitergehen. Also du hast noch vorher was bei Galliani, Goldmann oder Ähnlichem.
Nee, H wie Hansa, ja, habe ich auch zwei.
Sehr gut. Ich fand es schön, also das erste Bild, das ist ja Wolf Haas, habe ich jetzt ausgelesen, Wackelkontakt. Wurde ja richtig gut besprochen. Ich kann den Hype nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht. Also,
nicht dieses literarische Experiment?
Ja, aber das Experiment ist nett. Wie ich im literarischen Quartett gehört habe, ist es nicht neu. Und das trägt, sage ich mal, die ersten 100, 150 Seiten. Danach wird es ein bisschen nervig, weil die Figuren auch nervig sprechen, weil die Dialoge teilweise wie Kaugummi gedehnt sind und sich sehr authentisch anhören, aber im unangenehmen Stil authentisch. Also niemand möchte ein tatsächliches Telefonat mit einer Kundenhotline aufgeschrieben haben. Das ist anstrengend, also so wie dort gesprochen wird. Und er macht das sehr nah dran. Und das ist, einmal ist das lustig, weil er hat einen wirklich angenehmen Humor. Gerade so die, wie gesagt, die ersten 100, 150 Seiten kommt da auch ein sehr angenehmer Humor mit drüber. Und da musste ich auch ein paar Mal lachen. Und die Situationen sind komisch und die sind skurril. Und wie er das Ganze aufbaut, gut. Die zweite Hälfte des Buches hat mich einfach nur noch genervt. Und da war ich auch froh, als es vorbei war. Gut, ist aber bereits erschienen, wird wahrscheinlich jetzt irgendwann als Paperback kommen. Mein erstes Buch in dieser Vorschau ist Dr. No von Percival Everett. Hast du auch mal drauf?
Ja.
Sehr gut. Habe ich mir so halb für Alex, halb für mich mit aufgeschrieben. Für Alex, weil es natürlich um Ethnie und Macht in den USA geht. Aber ich fand einfach diese Kombination, Dr. No, eine Anspielung auf James Bond natürlich, ein super Bösewicht à la eben James Bond, ist ein renommierter Professor für Mathematik und Experte für das Nichts. Und ein Milliardär möchte in Fort Knox einbrechen und dort einen Schuhkarton knacken, in dem sich angeblich nichts befindet. Denn wer das Nichts kontrolliert, soll die Weltherrschaft an sich reißen können. Finde ich gut. Hat mich schon direkt gehabt.
Ich finde es einfach interessant. Ja. Und ich mochte James Bond, Jagd Dr. No. Ich bin einfach gespannt, was er da draus gemacht hat.
Ja.
Und das bringt mich dazu, dass ich sehr gerne tatsächlich James lesen möchte. Das Buch, was von Percival Everett davor rausgekommen ist.
Ja, darüber habe ich noch nichts gelesen. War, glaube ich, National Book Award.
Eine Pulitzer.
Nominiert oder hat er den bekommen dafür?
Ich glaube, den müsste er gewonnen haben.
Naja, Hansa hatte ja auch schon Nickel Boys. Wie heißt er?
Ich weiß Coulson auch noch, Whitehead. Dass er die Underground Railroad. Coulson Whitehead. Die Underground Railroad hat er ja auch geschrieben.
Genau. Der ist ja auch bei Hansa erschienen und der war ja auch Preisträger. Deswegen, Hansa scheint ein Händchen dafür zu haben. Bin ich gespannt. Genau, das war Nummer 1. Was war Nummer 2 bei dir?
Nummer 2 bei mir ist, es ist sogar noch ein drittes jetzt dazugekommen. Das muss ich sagen, ist kurzfristig passiert, weil ich jetzt eine Rezension dazu gehört habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von Sebastian Haffner schon mal gehört hast.
Nee.
Sebastian Haffner war ein Nachkriegsintellektueller Deutsch in Deutschland, der aber auch die Weimarer Republik miterlebt hat. Und nach seinem Tod ist ein Buch erschienen, das heißt, glaube ich, Geschichte eines Deutschen. Mhm. Wo er diese Zeit verarbeitet. Das ist so ein bisschen autobiografisch. Mhm. Und damit kann er die Zeit von 14 bis 33 so besprechen. Und das ist sehr interessant. In jedem Fall ist jetzt posthum ein unveröffentlichter bzw. nur als Fortsetzungsroman in einer Zeitung erschienener Roman erschienen, namens Abschied, der auch ziemlich autobiografisch ist, zumindest in bestimmten Teilen. Und das finde ich ziemlich interessant und soll ganz großartig geschrieben sein. 192 Seiten, das wird mir nicht schwerfallen, das noch zu lesen. Aber der Klassiker,
jetzt bin ich
gespannt. In diesen wundervollen Hansa-Klassik-Ausgaben erscheint von George Sand, wie auch immer, die ist Französin, glaube ich, in Paris geboren, das Buch Nanon.
Ja.
Und ich halte, also A, finde ich das, um was es geht, ziemlich interessant. Nämlich, es erzählt von Nanon, die 14 Jahre alt ist, als 1789 die Revolution losbricht. Mhm. Und die schreibt eigentlich, obwohl sie als Kind Analphabetin war, jetzt ihr Leben auf. Und das ist so ein Zeitbild, dieser Revolution und so weiter, finde ich einfach interessant. Plus, ich mag diese Hansa-Ausgaben, plus das ist so eine Autorin, wo ich sagen würde, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie mich auf ihre Seite ziehen wird und dass ich danach noch ganz viel mehr von ihr lesen möchte.
Dafür, dass es so eine Hansa-Klassik-Ausgabe ist, geht es vom Preis mit 38 Euro auch.
True.
Also gehen ist immer so eine Sache, ne? Es sind halt immer noch knapp 40 Euro.
Ja, ist immer relativ, aber fand ich ganz gut. Seiten.
Jo. Ich habe ein Stück vorher noch Tommy Wieringa, Nirvana. Das klang auch ganz interessant. Mhm. Faschismus und Kapitalismus, das Panorama einer Familie. Geht um zwei Zwillinge. Der eine Künstler und der andere leitet das millionenschwere Offshore-Imperium seines Großvaters. Die Frage wirft sich auf, wer dieser Großvater war, der zuerst auf deutscher Seite kämpfte und sich dann dem Widerstand anschloss. Da tauchen irgendwie die Tagebücher auf und dann geht es bald um mehr als nur um die Vergangenheit. Und mich hat dann so ein bisschen abgeholt. Nirvana ist ein schillernder Generationenroman über die bis in die Gegenwart wirkende Verschränkung von Wirtschaft und Faschismus, den Vormarsch der neuen Rechten und die Frage nach Macht und Ohnmacht der Kunst. Das könnte ganz richtig cool sein.
Na, das Cover sieht mir ein bisschen KI-generiert aus, deswegen bin ich da schon wieder skeptisch.
Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Bei Hansa hoffe ich immer noch, dass es das nicht ist.
Und nur eine Honorable Mention, ein neues Buch von T.C. Boyle.
Ja, hast du das letzte
Kommt
gelesen?
Raus, nämlich No Way Home. Nö, ich habe noch nie was von dem gelesen, aber der ist so ein sehr bekannter und gehypter Autor.
Ja.
Den möchte ich zumindest mal ansprechen. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt plötzlich machen werde. Plus vielleicht holt mich das diesmal thementechnisch ab.
Mich gar nicht.
Aber ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben.
Jo. Ich habe noch eins, das war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das mit in die Sachbücher nehme. Ich habe es dann hier drinnen gelassen. Es klingt ein bisschen unterhaltsam. Science Busters. Das Buch heißt Aus. Die Wissenschaft vom Ende. Schluss aus, vorbei. Warum wollen manche Dinge einfach nicht aufhören, während andere sich irgendwann krachend verabschieden? Die Science Busters beschäftigen sich mit dem Ende des Universums, des Lebens, der Menschheit, der Klimakrise, der Unendlichkeit, aber auch mit den Dingen, die nicht wissen, wann es genug ist. Long-Covid zum Beispiel. Aberglauben, Verschwörungserzählungen, strahlenden Atommüll, der Unendlichkeit, Pi und so weiter. Sind nach dem Weltuntergang noch Weltreisen möglich und so weiter? Wann gehen kaputt? Wie kriegt man einen Planeten kaputt? Das klang irgendwie ganz interessant. Und zwar klang das ein bisschen wie das What If von Randall Munro, der ja auch der NASA-Wissenschaftler war und sich hat Fragen schicken lassen, wie kann man zum Beispiel in einem Abklingbecken von Atommüll tauchen, also von Brennstäben, nicht von Atommüll. Und das dann wirklich wissenschaftlich beantwortet. Und das war unglaublich unterhaltsam. Und ein bisschen sowas erwarte ich hier auch. Und dementsprechend 25 Euro, 288 Seiten, klingt wahnsinnig unterhaltsam. Deswegen, why not?
Denke ich, kann man machen.
Ja.
Ja.
Erscheint am 16. September. Und dann wär's das bei mir
auch. Was hast du als nächstes?
Insel.
Insel? Ja, habe ich drei.
Ah, bei mir sind's zwei.
Ich ahne, dass wir da ähnliche haben.
Ja, könnte sein. Also das erste ist gleich das erste, was kommt. Der Barmann des Ritz, Philipp Collin. Fand ich ganz interessant. Jüdischer Barmann, der 1940 in Paris arbeitet und dort die Gespräche sowohl der Widerständler oder des Widerstands der französischen Elite, aber auch der Nazis, also der Besetzer, mitbekommt und sich da so ein bisschen zwischen den Stühlen fühlt. Da habe ich drüber geschrieben, zwischen Top und Flop, hier kann alles drin sein.
Da wollte ich. Das Cover macht mir jetzt nicht so Bock.
Ja, das liegt daran ein bisschen, dass diese Art der Covergestaltung jetzt gerade sehr häufig wieder verwendet wird. Die Anaconda-Ausgaben von Thomas Mann haben eine sehr ähnliche Gestaltung mit diesem goldenen Rahmen drumherum. Das ist gerade wieder en vogue.
Das ist, wie heißt diese Serie?
Babylon Berlin?
Volker Kutscher.
So, nee.
Ja, die Richtung geht das. Ja. Und diesen Style mag ich nicht. Also, kann ich inhaltlich ja nicht beurteilen. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
Ja, also das ist jetzt nicht direkt als erstes auf der Liste. Viel wichtiger ist dann eigentlich später. José Rizal, wenn du den drauf hast.
Ja, den habe ich auch, aber ich habe davor noch
was. Sprich.
Alba de Cespedes, was vor uns liegt, kann nur eine auch schon verstorbene Autorin, 1997 verstorben, 1911 geboren, die während, also das Buch wurde 1938 veröffentlicht und ist sofort von den Faschisten in Italien zensiert worden.
Das kann nur ein gutes Zeichen sein.
Es geht wieder um Frauen. Ja, also ganz ehrlich, wenn du Faschisten nervst mit deinem Buch, muss es ein gutes Buch sein.
Vor allem, wenn du sie an Tag 1 nervst.
Ja, und wenn es dein Debütroman ist, niemand kennt dich, das Buch kommt raus und alle denken sich, oh, das müssen wir jetzt sperren. Das heißt, es muss gut sein.
Ja.
Ich tippe mal, da, also auch so eine, ja auch ein Frauenporträt als Gruppenporträt, also eine, so eine Gruppierung. Und das erinnert mich so ein bisschen an Elena Ferrante. Und die mochte ich ja auch sehr. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen, dass das gut was für mich ist. Ich sag mal, ich mag jetzt nicht, wenn da steht, ein früher feministischer Klassiker. Ich hoffe einfach, es ist ein gutes Buch.
Das wäre ja, toll. Das andere verkauft sich halt auch ganz gut. Ich war so ein bisschen raus.
Aber, ja.
Ich hatte mir das durchgelesen und bis zur Hälfte fand ich das ganz interessant. Und dann, aber das ist wieder Verlagstext. Das hat natürlich mit dem Buch erstmal noch nichts zu tun. Doch so nah sie sind, hat doch jeder ihre Geheimnisse. Ein Kind aus einer frühen Liebesbeziehung, fehlgeschlagene künstlerische Ambitionen, heftige Leidenschaften und kleinliche Eifersüchte. Die Monate vergehen und eine jede von ihnen folgt ihrer eigenen Vision von Freiheit. Doch sie ahnen sich sie, noch was? Nee, doch. Und doch ahnen sie nicht, was vor ihnen liegt. Da sind wir wieder bei den Verlags- oder Klappentexten, die auch viel kaputt machen können.
Ja, deswegen lese ich den nicht ganz.
Ja, die Hälfte hätte gereicht.
Ich gucke mir an, was gibt es über die Autorin zu wissen? Was sind die Randerscheinungen dazu? Und es spielt in Rom 1934. Hä?
Ja, ja.
Mehr brauche ich gar nicht. Ist mir egal, um was es geht.
Ja, gut.
Ja, sicherlich. Aber du und ich, wir haben ja beide das gleiche Buch, was jetzt als drittes folgt.
Jawohl.
Nämlich von, ja, ich weiß gar nicht, José Rizal, ja. Noli Me Tangere.
Jawohl. Philippinen, Ende des 19. Jahrhunderts. Ist schon mal geil. Am Ende der Kolonialzeit.
Erstmal nice. Richtig. Nee, Klassiker heißt der Widerstandsliteratur.
Ich habe gerade gesagt, am Ende, der, sagen,
Ende der Kolonialzeit.
Drin stand nur dabei.
Ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Vor allem, weil er ja für dieses Buch 1896 in Manila hingerichtet worden ist.
Richtig.
Ich bin einfach gespannt, was passiert. Ich habe mir ganz bewusst nicht durchgelesen, was der Klappentext ist. Ich finde die Gestaltung des Buches wunderschön.
Ja.
Weil es mal was ganz anderes ist. Und es erinnert mich an diese lateinamerikanische Literatur.
Mhm. Und ich habe noch nie was von dem philippinischen Autor gelesen.
Ich auch nicht. Deswegen finde ich ganz cool.
Philippinen übrigens Gastland der Frankfurter Buchmesse 2025.
Mhm.
Ich finde es schön, dass
es... Deswegen weiß ich, warum es wieder aufgelegt wurde.
Ich finde es schön, dass es ein Klassiker der Widerstandsliteratur ist, steht unten drunter. Und hier finden Sie die Klassiker der Widerstandsliteratur. Ah ja, okay, dankeschön. Finde ich eine schöne Kategorie. Also dieser Zwang zur Kategorisierung von allem ist irgendwie ein bisschen...
Aber ich sag mal schon, es ist ein Widerstandsroman, wenn du dafür hingerichtet wirst.
Definitiv, daran sage ich gar nicht, sondern es muss alles eine Benennung haben. Das ist ein Klassiker, ja, das ist der Widerstand. Richtig. Also nochmal irgendwo den Button drauf, Klassiker der Widerstandsliteratur. So ein Aufkleber am besten noch drüber, dass sich alle angesprochen fühlen. Und auch die Faschisten gleich wissen, dass sie das verbieten müssen. Weil Widerstand ist schlecht. So. Das war's bei mir bei Insel. Als nächstes käme bei mir Klett.
Klett-Cotta habe ich nicht, deswegen bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagen willst.
Bei Klett-Cotta ist es nur eine Erwähnung. Denn in der Fantasy-Abteilung von Klett-Cotta gibt es ganz viel bunten Kram. Davon möchte ich jetzt nicht weiter erzählen. Aber, es wird eine Neuauflage des Hobbits geben, mal wieder. Und wir haben, ich weiß, dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr 80 Jahre Die Mummins. Kennst du Die Mummins noch?
Ja, die kenne ich.
Und genau, der Illustrator ist Tove Jansson. Und Tove ist das ein Mann, glaube ich. Ich hoffe, ich tue hier dem Geschlecht.
Nordischer Verlag.
Nee, Tove Jansson ist,
Nordischer Name.
Nee, Tove Jansson ist eine Schriftstellerin und Grafikerin gewesen.
Stimmt, ja, das ist ein weiblicher Vorname. Ja,
richtig. Mea culpa maxima. Und jetzt gibt eine von ihr illustrierte Hobbit-Ausgabe. Und die sieht beautiful aus. Richtig toll.
Ich sehe sie gerade vor mir, das kann ich nur bestätigen.
Ein kleines Manko. Es ist die Übersetzung von Wolfgang Kriege. Natürlich, weil es gibt im Klett-Cotta Verlag keine andere Hobbit- oder Herr-der-Ringe-Übersetzung, außer die Neuauflage von den Karhu-Sachen, aber die hat ja den Hobbit nicht übersetzt. Dementsprechend ist das die Kriege-Übersetzung und die ist nicht so geil. Aber die Illustration ist toll. Es ist ein richtig schönes Buch. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das nicht kaufen kann. Oder ob ich es kaufen muss. Ich habe nämlich nur eine Paperback-Hobbit-Ausgabe und dementsprechend.
Es steht ja oben drüber, das perfekte Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie. Schenk es einfach deinen Kindern und dann sind alle zufrieden.
Dann noch für alle Patrick Rothfuss-Fans, also der Name des Windes, Furcht des Weisen und so weiter. Der hat ja jetzt den Abschlussband geschrieben. Der ist 24 in den USA erschienen. Allerdings, die Deutschen kommen im Klett-Cotta-Verlag, gibt es noch keine Ankündigung für die deutsche Ausgabe. Dementsprechend würde ich vermuten, das dauert noch ein bisschen. Also werden wir wahrscheinlich erst im Frühjahr 2026 damit rechnen können, was ich ein bisschen schade finde. Was aber gut ist, und da freue ich mich gerade ein bisschen drauf, ich habe ja erst letztes Jahr angefangen, die Patrick Rothfuss Bände zu lesen. Und habe die ja ganz am Anfang mal gelesen, als sie erschienen sind. Da war ich nicht so begeistert, dann habe ich die ganz lange liegen lassen und jetzt habe ich das ja nochmal in Angriff genommen und bin wirklich sehr positiv davon angetan. Und freue mich jetzt, dass ich so lange darauf gewartet habe, weil jetzt der Abschlussband auch bald kommt und ich eben nicht 20 Jahre darauf warten muss. Und das ist eine grundsolide, schön erzählte Fantasy. Die hat ihre Ecken und Kanten, die ist nicht perfekt, okay. Aber es ist eine toll erzählte Geschichte mit einer wahnsinnig guten Liebesgeschichte auch drin. Werde ich bei unserer nächsten Buchbesprechung nochmal eine Parallele ziehen, so zum Thema Timing und sich Zeit lassen und so weiter. Finde ich richtig gut. Und dann noch, das wollte ich noch ein bisschen mit erwähnen, Ted Williams scheint so ein Klassiker der Fantasy-Literatur zu sein. Den habe ich bisher nie wahrgenommen. Und der hat jetzt noch mal irgendwelche Bücher aus seiner Chronik da, wie auch immer, nachgeliefert. Das war aber jetzt für mich der Grund, mir mal seine allererste Reihe anzuschauen. Der Drachenbeinthron heißt das erste Buch aus dieser Reihe. Das sind 4 Bücher insgesamt, die irgendwie auch neu aufgelegt wurden. Und mir das erste Mal gebraucht zu bestellen und mal reinzulesen. Denn ich habe gemerkt, dass mir die Klassiker der Fantasy-Literatur, gerade es scheint so ein bisschen 90er-Jahre-Fantasy zu sein, und da war die Fantasy gut, dass mir diese Klassiker viel besser gefallen als das, was danach kam. Und dementsprechend würde ich dem auch eine Chance geben. Und wenn der gut ist, gibt es da richtig viel Material von dem. So, und das war der kleine Ausflug zum Klett-Verlag.
Hast du dir das Autorenfoto von Patrick Rothfuss angeguckt?
Ja, der.
Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Gimli. Ein
bisschen, ja. Guckt auch leicht irre.
Ja, aber hey, also kein ich möchte ihn nicht schämen.
Nee.
Ich möchte nur sagen, dass das witzig ist. Und Dennis Scheck mag ihn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist nicht mein Style, diese Bücher zu lesen.
Ist doch vollkommen okay. Dennis Scheck ist aber mittlerweile für mich keine Instanz mehr.
Er hat's, ja, aber er hat's empfohlen zu Beginn der Sendung. Also der fängt ja die Sendung immer an mit einem Buch, das er vorstellt, und endet diese Vorstellung immer mit: Deswegen vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, und lesen Sie Patrick Rothfuss.
Ja.
Und das hat er schon mit ganz vielen Büchern gemacht. Und da muss ich sagen, da sind eigentlich meist Perlen dabei.
Ja, also in dem Fall gebe ich ihm recht. Die sind wirklich gut. Wo wir gerade bei Zitaten sind, ich hatte ein anderes Buch gefunden, das hat mir unterstrichen einfach nur. Stand eine Abenteuertrilogie, die Spaß macht. Eschborner Stadtmagazin. Habe ich daneben geschrieben, na, wenn die das sagen, dann muss man das ja lesen. Also,
nee, ich möchte aber an der Stelle sagen, es ist doch schön, wenn es noch lokal Journalismus gibt, der nicht nur das wiederkaut, was die DPA rausgegeben hat, sondern eigenständig Bücher liest und rezensiert.
Und das dann auch in den Verlagsvorschauen landet.
Ja, eben. Deswegen ist doch nicht schlecht. Was wäre aber bei dir der nächste Verlag? Bei mir wäre es Luchterhand.
Ich bin dann schon bei Manesse, aber dann bitte Luchterhand.
Also, dass du bei Luchterhand...
Ja, ich
glaube. Ah, da kam die Vorschau sehr spät.
Ja, die ist hässlich.
Die war ungefähr... anderthalb Monate, ja, das ist auch richtig, aber anderthalb Monate nach den anderen Vorschauen ist erst die von Luchterhand rausgekommen.
Ja, das stimmt.
Die und die haben natürlich zwei Classics, die bei Luchterhand veröffentlichen.
Ah ja, ich sehe gerade.
Die jetzt dieses Jahr was Neues am Start haben. Zum einen der von uns schon zweifach hier im Podcast besprochene Ferdinand von Schirach.
Der stille Freund, ja.
Genau, am 27. August. Ich würde einfach mal sagen, es ist ein Ferdinand von Schirach. Ich werde den lesen. Und ich glaube aber, und ich sage es jetzt ganz ehrlich, wenn das wieder so ein hättest du dir mal noch ein halbes Jahr länger Zeit gelassen Buch ist, wird es erstmal das letzte sein, was ich von ihm lese.
Immerhin, es sind ein paar mehr Seiten als Regen war das letzte, ne?
Mhm. Als Theaterstück fand ich es übrigens besser als Buch. Das hätte ich aber schon mal, glaube ich, gesagt.
Ja, ne? Fand ich auch. Wobei das Theaterstück... Ja, ne, das Theaterstück hat das aber... Also ich hatte gehofft, dass das Theaterstück das Buch ein bisschen auffährt, also ein bisschen besser, also dass es verständlicher wird. Wir haben ja gesagt, wir waren so ein bisschen...
Nee, erzähl's nur nach.
Also, ja, aber ich hatte gehofft, dass wenn der Autor selber es spielt... dass er die Gewichtung im Text so legt, dass es vielleicht so einen Klickmoment gibt und mir denke, so und nicht anders. Das war leider nicht der Fall. Es war viel kurzweiliger als Theaterstück und nicht so deppert. Es hat sich nicht so deppert angefühlt wie als Buch. Naja. Aber hier der stille Freund, 176 Seiten für 22 Euro. Ja, immerhin 70 Seiten mehr als Regen, 80 Seiten, wobei bei Regen ja hinten nochmal sogar noch irgendein kleines Irgendwas dran war. Boah. Ich bin gespannt. Es ist schon wieder ziemlich viel drin. Und das macht mir Sorgen. Also wenn der Verlagstext schon so nicht genau greifen kann, was dieses Buch mitbringt.
Ja, aber du kannst doch auch die anderen Bücher nicht greifen.
Ja, ein bisschen schon. Aber ja, okay. Wir werden sehen.
Wir bekommen im Nebenfall noch eine Neuauflage von 4 Theaterstücken von Juli C.
Ja.
Mit dem Titel Good Morning Boys and Girls. Mhm. Original von 2013 wird jetzt wieder neu aufgelegt. Ja, habe ich noch nicht gelesen. Könnte interessant sein. Weiß ich noch nicht, ob ich mir das kaufe. Muss ich auch deutlich sagen. Ich finde, Luchterhand ist immer ganz interessant. Die haben ganz gute Autoren. Als Honorable Mention wäre dort noch zu nennen Hans-Josef Urteil. Auch ein ganz erfahrener Autor. Weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Da warte ich auch erst Rezensionen ab, ob ich das mal noch zwischenschiebe. Aber das wäre es bei mir vom Luchterhand Verlag. Und wir können endlich, möchte ich fast sagen, zum Manesse Verlag kommen.
Und zu unserer Armut wahrscheinlich.
Das ist richtig.
Manesse. Also nur kurz für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zur kleine Rekapitulierung. Manesse Verlag war der mit den wunderschönen Ausgaben für unverschämt viel Geld. Ich habe tatsächlich nur ein einziges Buch bei Manesse Verlag. Du wirst bestimmt jetzt um die Ecke kommen mit, da ist doch aber auch ein Jane Austen Buch dabei. Ja, das habe ich nicht mit drauf. Das sind sogar 2 Jane Austen. Aber natürlich, wie könnte es anders sein? Giovanni Boccaccio. Wir hatten ihn schon in der Sachbuch-Ecke genannt. Das Dekameron kommt nochmal von Manesse. Ich habe es schon in einer wunderschönen Ausgabe. Reklam war das, glaube ich, die andere. Jetzt gibt es das noch von Manessa. Ja. 1100 Seiten für schlanke 98 Euro. Da legt er noch mal einen.
Außer. Man nimmt die nummerierte, noch mit Goldschnitt versehene Variante, dann sind es 160.
160 oder 16?
160.
Ah ja.
Mhm. Na klar.
Und welche findet sich dann bei dir?
Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
Also ich habe ja die wunderschöne, die hast du ja auch, glaube ich, ne? Dantes Göttliche Komödie von Manessa.
Ja, die habe ich zweimal.
Ja. Ja, du hast die zweimal.
Einmal in der Prosa-Variante und einmal als ganz normale
Übersetzung. Aber auch von Manesse, die normale Übersetzung?
Beide, ja.
Ah, okay. Weil ich habe die normale Übersetzung aus dem Fischer Verlag und die Prosa-Variante eben von Manesse. Und die ist ja wunderschön. Mhm. Und ja, Boccaccio, ne, es wird genau das Gleiche passieren. Dann habe ich die halt zweimal da. Ne? Das,
Es ist halt eine ganz neue Übersetzung. Mhm. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Dann, diese Ausgaben sind wirklich wundervoll.
Ja.
Und
sie ist kommentiert. Das ist eine absolute Stärke davon.
Also wir reden von 1100 Seiten. Ich habe das Decameron jetzt, ich glaube, wir sind am achten Tag. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich lese das geschichtenweise meiner Frau vor. Deswegen, wir arbeiten ganz langsam, aber zielstrebig seit vielen Jahren daran, irgendwann die Geschichten mal alle fertig zu haben, aber es ist einfach sehr schön und die sind auch schön zum Vorlesen. Die funktionieren nämlich genauso, wie sie von Boccaccio gedacht worden sind, oder quasi Meta-Ebenen-mäßig. Die Handlung ist ja relativ bekannt, nämlich 10 junge Adlige fliehen vor der Pest aus Florenz und erzählen sich jeden Tag ein paar Geschichten, sodass 10 mal 10 Geschichten rauskommen, also 100 Novellen. Unterschiedlichste Qualität von gut bis absolut herausragend und richtig lustig, richtig. Was ich immer völlig unterschätze, ist, das ist 14. Jahrhundert. Mhm. Wie versaut diese Geschichten teilweise sind. Das ist der absolute Hammer.
Naja gut, wenn du dich halt mit 9 weiteren in irgendeinem Chateau einschließt und denkst, morgen
darum geht's könnte
alles
nicht
vorbei sein.
Diese Geschichten, dass es die gab, völlig unbenommen. Dass jemand ein Buch im 14. Jahrhundert darüber schreibt und das veröffentlicht wird und der jetzt als Nationaldichter Italiens gilt.
Überraschend.
Das ist die Überraschung.
Ja, du meinst, dass der nicht vorher auf einem Scheiterhaufen gebrannt hat.
Das war meine erste Erwartung, ja.
Ja. Von ihm kommt noch die Klage der Madonna Fiametta. Aber davon weiß ich gar nichts. Muss ich zugeben. Hast du noch was bei Manesse ansonsten?
Nein. Gut. Bei Manesse kann ich nicht sagen, es ist eine Enttäuschung, weil Manesse jedes Halbjahr eins dieser herausragend schönen Bücher hat. Und es ist immer nur dann eine Enttäuschung, wenn ich denke, das ist wirklich nicht das Buch, was ich gerne haben möchte. Müssen wir ignorieren. Ansonsten freue ich mich einfach immer jedes Jahr, wenn diese Vorschau rauskommt vom Manesse Verlag.
Ja, das stimmt. Ja, und wenn man dann überlegt, nimmt man jetzt noch mal Il Milione zum Beispiel?
Ja, Entscheidung habe ich schon gefällt, deswegen ist das für mich nicht so schlimm.
Ja, das stimmt. Naja. Das ist wirklich, Il Milione ist so dieses Paradebeispiel. Marco Polo habe ich, keine Ahnung, 5-mal hier stehen, in verschiedenen Ausgaben, Übersetzungen, kommentiert, unkommentiert, wissenschaftlich, populär, was auch immer. Und wenn wir jetzt die 6. dafür hinstellen, nochmal für einen Huni, ja. Naja. Gut, nächster Verlag wäre bei mir schon Rowohlt. Kommt bei dir noch was irgendwie? Penguin, Piper, nein, Pieper. Irgendwas in der Richtung?
Jetzt muss ich kurz gucken. Du bist jetzt bei R. Ich habe dazwischen nichts, ne? Also Rowohlt habe ich auch nichts, deswegen kann ich dir den Vortritt lassen.
Rowohlt hast du nichts? Okay. Jetzt muss ich gucken. Nee. Rowohlt Berlin ist das bei mir. Das war wieder diese Mischvorschau. Da hatte ich einmal Christoph Nussbaumeder, Das Herz von allem. 1796, ein deutscher Auswanderer, kommt in die USA, um an einer Expedition teilzunehmen. Viel mehr habe ich darüber jetzt nicht gelesen, weil ich mir dann dachte, das klingt nach einem wunderbaren Abenteuerroman. Und zwar aber einem, der ein bisschen erwachsen ist, der also ein bisschen rausgewachsen ist aus diesen Klischees und spielt eben kurz nach dem Unabhängigkeitskrieg. Und das könnte ganz interessant sein. Auch wenn es die USA sind und das mich jetzt nicht so direkt aus der Reserve lockt. 448 Seiten, geht also, ist nicht so umfangreich, 25 Euro, das hat mich auf jeden Fall angesprochen.
Im normalen Rowohlt Verlag?
Im normalen Rowohlt Verlag. Also Rowohlt Berlin, ja. Und das Cover ist schön. Das kommt noch dazu.
Das macht mich beim Rowohlt Verlag fertig. Das sind 10 verschiedene Verlage, ja. Die alle das Gleiche machen.
Ja.
Okay, Das Herz von allem, ja. Okay, hab's gefunden. Alles gut.
Ja, irgendwie fand ich, klang ganz gut. Und das nächste ist, da wollte ich einfach mal reinschauen, Dennis Pfabe, Die Möglichkeit einer Ordnung. Okay. Das klingt wie ein Kammerspiel. Levin Watermeyers Leben ist der Baumarkt. Schon immer arbeitet er dort, glaubt alle Kollegen und ihre Schrullen, ihre Intrigen gegen und Affären miteinander zu kennen und er ist zufrieden. Aber dann bekommt seine komfortable Welt Risse. Der Baumarkt soll expandieren, schluckt Konkurrenten und die durch Unterschraube Pina Sommerfeld, die eigene Ziele verfolgt, muss eingearbeitet werden. Das klingt so schön nach dem Kammerspiel. Das könnte ganz cool werden. Ja, das hole ich nicht ab, ich weiß.
Not my cup of coffee.
Das ist auch okay.
Stattdessen müssen wir es zumindest mal erwähnen. Wir haben quasi keine Wahl.
Stimmt, aber die kommt ganz unten, ja, oder?
Nee, die ist bei 100 Augen oder so mit drin. Beziehungsweise nicht Rowohlt Berlin, sondern Rowohlt einfach so. 100 Augen. Caroline Wahl, die Assistentin.
Ja.
Sei erwähnt. Möglicherweise lese ich's. Das ist wirklich eine, ich mochte die Bücher nicht so wenig, wie es jetzt immer anklang. So, wie gesagt, das sind völlig okaye Bücher. Das Problem ist, sobald ich sie höre oder sehe, fällt mir dieses Urteil ganz schwer.
Ja, dann ich finde sie als Person mir, okay, auch streitbar. Ist nicht so schlimm wie du.
Nee, die ist nicht streitbar, die ist unangenehm.
Ja, eben, deswegen sage ich nicht so schlimm wie du. Ich finde sie streitbar. Und manchmal finde ich ihre Art ganz...
Ich möchte nicht sagen, was ich von ihr halte.
Ja, es ist... Wir haben ja schon mal über die Assistentin gesprochen und darüber, dass das das nächste Buch dann ist. Mal gucken, was ihr nächster Lebensabschnitt ist. Sie ist erfolgreich damit. Und es trifft bei vielen wirklich den Nerv. Das, ja, was ich literarisch von ihr halte, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Jon Voss hat was geschrieben, werde ich nicht lesen.
Genau, ich wollte gerade sagen, Feim, der bringt jetzt quasi eine neue Trilogie raus. Ich fand das Buch, was wir von ihm gelesen haben, wirklich gruselig schlimm. Deswegen, wenn das jetzt nicht besprochen wird als der Roman, den es so gibt, dann bin ich da leider raus.
Yep.
Heinz Strunk hat ein neues Buch.
Ja.
Der Zauberberg 2 ist leider sehr negativ besprochen worden von vielen Rezensenten. Dementsprechend, da habe ich mich gar nicht drauf eingelassen. Aber Heinz Strunk ist natürlich ein sehr witziger Autor, der ganz interessante Geschichten geschrieben hat.
Ja. Ich habe noch eins. Ich lasse dir den anderen dann.
Okay, erzähl.
Ich weiß ja, wer da kommt.
Sehr gut.
Dirk Stermann, Die Republik der Irren. Das klang irgendwie absolut cool. Fiume an der Adria, bis 1918 hat die Hafenstadt zum Habsburger Reich gehört. Jetzt drücken italienische Freischärler ein, unter Führung eines berühmten Mannes, Gabriele D'Annunzio. Dichter, Kriegsheld und glühender Nationalist ruft die Republik aus. In Fiume soll nun der verrückteste Staat der Weltgeschichte entstehen. Politik als Spektakel. Unter D'Annunzios Anhängern ein gewisser Mussolini. Und Guido Baron Keller von Kellerer und Wolkenkeller. Der tollkühne Flieger, Nudist und Utopist ist besessen von einer Idee aus futuristischen Künstlerkreisen. Will man die morsche Welt von gestern zerstören und eine strahlende neu erbauen, braucht es Sprengkraft des Wahnsinns. Gesagt, getan, aus den Irrenhäusern ganz Italiens werden möglichst ungefährliche Patienten angefordert. Sie sollen Minister werden im neuen Staat. Das fand ich.
Der nächste Satz ist doch noch viel besser.
Und so,
macht sich auch der Krankenwärter Cherubino auf, um einen freundlichen Axtmörder an die Adria zu begleiten, der Morgenröte einer neuen Zeit entgegen in die Republik der Irren. Das Problem ist, also ich bin ganz gespannt, vielleicht kann Dirk Stermann super arbeiten und schreiben, das wünsche ich ihm. Ich finde ihn total sympathisch, weil ich glaube, die Sendung heißt Willkommen Österreich. Mhm. Da ist er ziemlich ulkig, aber ich bin mir immer unschlüssig, ob jemand das kann, also ob jemand dann schreiben kann. Aber da würde es mich auch interessieren, was da für ein
Werk rauskommt. Ich fand das einfach, diese Konstruktion fand ich grandios. Also das hat mich wirklich abgeholt und ich hoffe.
Die Geschichte finde ich auch cool.
Dass da, also gut, da wird wahrscheinlich sein Buch geschrieben haben und dann festgestellt haben, scheiße, Trump hat die zweite Regierungszeit. Ja, gut, das ist jetzt quasi eine Dokumentation, die ich hier geschrieben habe in Italien. Fuck. Aber jetzt.
Aber mit historischem Background.
Ja. Jetzt du.
Ja, müssen wir uns nichts vormachen.
Teil 2.
11.11.
Yep.
Teil 2. Normal und die Ticking Clock.
Marc-Uwe.
Ich fand, genau, Marc-Uwe Kling, Jan Kronauer und Florian Biege. Ich war bei der Lesung in Leipzig im Schauspiel. Total cool. Kann ich auch jedem ans Herz legen, diese Termine wahrzunehmen. Weil es sowohl, also Jan Kronauer hatte mit die Idee, Florian Biege ist derjenige, der schreibt und der entwickelt für jede Sitzung, oder nicht jede Sitzung, jeden Termin, einen neuen Superhelden gemeinsam mit dem Publikum.
Der zeichnet, meinst du?
Der zeichnet das, genau. Und man gibt die Leute geben ihm quasi ein bisschen Futter, was das werden soll, und am Ende entsteht ein Superheld.
Das ist großartig.
Und das ist einfach mega cool. Ne? Also während dieser Veranstaltung zwischendurch liest Marc-Uwe Kling ein paar Känguru-Geschichten vor. Und ich muss auch sagen, ich mochte Normal und die Zero Heroes total. Das ist eine wirklich süße kleine Geschichte.
Ja.
Unfassbar kreativ. Und ich freue mich total auf Band 2. Also das Tragische war wirklich, als der erste Band rauskam, also ja, die Geschichte steht, aber es dauert halt extrem lange, diesen Comic zu malen.
Ja.
Und da der erste Band schon echt hübsch war, kann ich sagen, nehmt euch Zeit, Jungs. Das finde ich ist die absolut richtige Variante. Aber ich freue mich total drauf, das zu lesen.
Ich mag auch Marc-Uwe Kling, also ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Manchmal auf Dauer ein bisschen anstrengend zum Zuhören, weil der so ein bisschen nasal spricht. Naja, nicht.
Findest du, ich könnte den ewig hören.
Nicht in seinen Lesungen, das ist was anderes, sondern ich höre hin und wieder seinen Podcast Schreiben und Schreddern. Letztens mit Andreas Fröhlich, glaube ich, da der zum Beispiel den Bob Andrews spricht bei den 3 Fragezeichen oder der Gollum gesprochen hat. Und es war wahnsinnig lustig. Also die beiden zusammen war wahnsinnig unterhaltsam. Es ging um Synchronsprechen so ein bisschen. War auch auf offener Bühne, das heißt, es war eine Live-Folge. Grandios. Einfach grandios, also hört euch das gerne mal irgendwas Podcast an. Er liest dort, also Andreas Fröhlich liest als Gollum Kafkas Die Verwandlung, die ersten 2 Absätze oder sowas. Richtig gut. So, aber 100 Augen, Marc-Uwe, ich habe noch einen Titel. Eine Honorable Mention beim, man wird es kaum glauben, Suhrkamp Verlag.
Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt.
Ja, ich auch, dass du den nicht auch gefunden hast. Ich muss ein bisschen scrollen. Was will uns die AfD sagen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hoffentlich nicht mehr viel. So, wo ist sie denn?
Es geht. Ach, damit. Ja, den habe ich auch.
Ja, hab ich auch. Isabel Allende.
Ach nee, dann habe ich es nicht.
Was? Mein Name ist Emilia de Waal. Die wollte ich wenigstens noch erwähnt haben. Isabel Allende mit dem Geisterhaus, ja wahnsinnig bekannt geworden. Die hast du noch nicht gelesen, oder?
Das ist richtig. Ich arbeite daran, dass ich endlich dazu komme, dieses Buch mal ganz zu lesen.
Ha.
Ich weiß, dass es ein Geburtstagsgeschenk zu meinem 30. Geburtstag von dir war.
Ja.
Habe das auch nicht vergessen, aber du weißt, wie es ist. Es kommt immer irgendwas dazwischen, aber das ist auf jeden Fall voll auf dem Schirm. Isabel Allende kann ich aber sagen, dass ich es trotzdem kaufe, weil ich es sehr wahrscheinlich meiner Mutter zu Weihnachten schenken werde. Wobei, Rebecca Gablé bringt ja auch ein neues Buch raus. Leider nicht die Otto-Geschichte, die ich gerne noch zu Ende, den dritten Band dazu. Der wird wahrscheinlich nie kommen.
Nicht?
Aber nö, hat sie mal gesagt, das ist eigentlich mit Theophanu die gleiche Geschichte wie mit Adelheid. Dementsprechend, was soll der Quatsch? Okay. Ich habe die Hoffnung, vielleicht macht es doch noch. Dann bin ich wieder Fan. Aber diese Æthelstan, also hier diese englisch-französische Geschichte um das Jahr 1000, 1100 oder 1100, je nachdem. Das ist meine Sache nicht. Aber ich habe was anderes vom Sokamp Verlag.
Ja, jetzt.
Eine Graphic Novel.
Jetzt bin ich gespannt.
Der Sokamp Verlag bringt die Drei-Groschen-Oper als Graphic Novel raus. Ja,
stimmt.
Und das fand ich voll cool. Schon alleine, weil ich die Drei-Groschen-Oper gerne nochmal lesen möchte. Mhm. Das ist sehr lange her, dass ich die gelesen habe. Normalerweise höre ich bloß die Musik dazu. Egal, ob auf Deutsch oder auf Englisch.
Ja.
Das Moritat von Mackie Messer.
Mackie Messer.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und der trägt sie im Gesicht.
Jo.
Wie auch immer, das wäre das, was mich vom Surkamp Verlag noch interessiert. Der Rest ist leider, so leid es mir tut.
Nichts für mich.
Nee.
Von Rebecca Gablé übrigens, ich musste gerade mal nachschauen, nebenbei. Der König der purpurnen Stadt. Tolles Buch. Ist ein Einzelband.
Mhm.
Tangiert zwar irgendwie, wie es bei ihr häufig so ist, auch andere Bände ein bisschen, weil Figuren sich überschneiden, beziehungsweise auch genannt werden. Findet man auf Audible, glaube ich, unter einem anderen Namen. Ich glaube, Jonah heißt es dort. Und ist dreigeteilt.
Okay.
Tolle Geschichte. Ist die Rebecca Gablé allgemein, die Hörbücher sind toll eingesprochen, weil die eine Mischung aus Hörspiel und Hörbuch sind. Das heißt, man hat einen Teil Sprecher, der sozusagen die Geschichte liest und dazwischen immer wieder Sequenzen, in denen Hörspiel gesprochen wird. Das macht das Ganze ein bisschen belebter, auch glaube ich mit Hintergrundkulisse, was Geräusche angeht. Wirklich gut. Das ist eine tolle Geschichte. Und die ist rund und abgeschlossen und fand ich echt hörenswert, obwohl ich ja bei historischen Romanen leider irgendwie den Anschluss verloren habe. Also höre und lese ich mittlerweile wirklich selten.
Ich habe doch noch eine Honorable Mention beim Sokamp Verlag.
Mhm.
Und das ausschließlich wegen des Covers. Ich habe
Sand und Zeit?
Eigentlich gedacht, nee
okay.
Wäre auch interessant. Sondern ein Erzählband von Andrei Platonow, der Staatsbewohner, hat finde ich, das schönste Cover mit dieses Jahres oder dieser Vorschau.
Jetzt bin ich gespannt, ich suche gerade.
Ist auch ein bereits verstorbener Autor, schon seit über 70 Jahren tot. Aber wäre jetzt so, dass ich sage, okay, klingt zumindest interessant. Ist auch erst wieder entdeckt worden Ende der 80er Jahre.
Ah, das Cover ändert ein bisschen an Klimt.
Ja, ich bin ein riesen Klimt-Fan, wie du vielleicht in meiner Wohnung sehen konntest. Jo. Deswegen finde ich sehr hübsch. Mal gucken. Also das wäre sowas, für das Buch würde ich in den Buchladen gehen und einfach mal reinlesen.
Ja.
Und wenn mir das gefällt, was ich lese, das sind ja bloß 200 Seiten, warum nicht? Finde ich ganz cool. Mehr habe ich nicht. Meine Liste ist abgearbeitet.
Meine auch.
Ich weiß nicht, ob du noch was hast auf der Liste.
Das war's.
Dann haben wir hart geschuftet und haben es aber geschafft.
Wunderbar. Das war sehr ergiebig. Und was sagst du jetzt so abschließend? Belletristik oder Sachbuch? Was wird das für ein Herbst? Was hat es ein bisschen mehr in dein Herz geschafft?
Na, fairerweise muss man sagen, was habe ich denn für neue Bücher? Leute, bei denen ich den Namen kenne und das mich interessiert. Ja, Marc-Uwe Kling, Sebastian Haffner, und so weiter. Und alte Klassiker.
Ja.
Die einzige völlige Neuentdeckung wird Irene Solar. Also ich gab die Augen und du blicktest in die Finsternis.
Mhm.
Und da bin ich fair. Finde ich das Cover cool und das, um was es geht. Das kann natürlich auch völlig in die Hose gehen.
Fair.
Aber den Versuch möchte ich wagen und würde trotzdem sagen, ich bin natürlich der Sachbuchtyp, der sich aber auch über Romane freut und vor allem da halt die Klassiker. Es tut mir leid.
Okay, ansonsten hätte ich jetzt anders gefragt, wenn du jetzt beide Bücherstapel neben dem Schreibtisch stehen hättest, genau diese, von welchem Stapel hättest du als erstes gegriffen? Das wäre jetzt die andere Frage, aber du hast es ja quasi indirekt schon beantwortet mit Sachbuch und hin und wieder dann eher einen guten Roman.
Man muss auch dazu sagen, ich habe ja schon bei bestimmten Verlagen angefragt, ob einige Rezensionsexemplare, das sind primär Sachbücher, dementsprechend, da muss ich dann ja auch ein bisschen ran und arbeiten, jo. Beziehungsweise es macht mir ja Spaß, ich bestelle mir ja nur die Sachen oder bitte um die Sachen, die ich auch gerne lesen möchte. Deswegen, das wird das Erste sein, wenn es rauskommt, was ich lesen werde.
Ja. Ja, ich muss, ich habe jetzt erstmal gewartet wegen der Rezensionsexemplare. Also kam jetzt wieder ein paar Angebote, ja, glaube ich, von C.A. Beck vor allen Dingen. Ich komme gerade nicht hinterher mit dem Lesen und Rezensieren. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Deswegen liegt das erstmal ein bisschen auf Eis. Aber dann mach du das.
Ja, also ich bin einfach gespannt, was passiert.
Jawohl. Gut, dann hätten wir es. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wenn ihr einige Bücher selber auf der Liste habt, die ihr gefunden habt für den Herbst oder auf die ihr euch freut. Schreibt es uns gerne entweder direkt unter die Folge hier bei Spotify oder per Instagram. Wir sind sehr interessiert daran, welche Bücher ihr lest, beziehungsweise was ihr Interessantes gefunden habt. Vielleicht ist auch uns der ein oder andere Titel durch die Lappen gerutscht. Wir haben ja auch bei weitem nicht alle Verlage besprochen oder auch nicht alle durchgeschaut. Irgendwo ist dann auch uns die Grenze gesetzt, vor allen Dingen zeitlich. Deswegen schreibt uns gerne. Ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns bei unserer nächsten Buchbesprechung. Es gibt nämlich noch eine vor der Sommerpause hoffentlich. Sieht aber aktuell ganz gut aus. Bleibt gesund, lest was Tolles und bis dahin. Ciao.
Tschüssikowski.